Zukommt. Ihr werdet die ersten zwei Kapitel.
Vielleicht. Also vielleicht. Je nachdem, wie lang es ist.
Solltest du das nicht wissen?
Wie lang das in Vorlesezeit ist.
Von deinem mittlerweile fertiggestellten Buch verlesen. Und ich bin ganz gespannt. Und ihr dürft es auch sein. Ich überlasse dir diese Bühne.
Ich glaube, ich gebe vielleicht noch ein bisschen Kontext vorweg.
Ja, warum nicht?
Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Es geht zurück auf ein Pen-and-Paper-Spiel, das ich mit meiner Familie gespielt habe.
Selber ausgedacht, oder?
Nee, das System nicht. Also, es ist so, es gibt ein Pen-and-Paper, das heißt Mausritter. Und in diesem System ist es im Grunde ein kindgerechtes Dungeons & Dragons. Mhm. Und da gibt es ein Setting zum Einstieg, das ich ganz grob als Orientierung genommen habe, und dann haben wir uns zusammen die Geschichte ausgedacht, die darin passiert. Und was ich jetzt gemacht habe für das Buch, weil ich wollte immer gerne ein Buch schreiben und ich habe nie was geschrieben, nie was Fiktives geschrieben. Mhm. Und jetzt hatte ich aber im Grunde schon eine etablierte Welt so ein bisschen und drei Figuren, die deswegen auch so heißen, wie sie heißen. Darauf hatte ich keinen Einfluss, das haben sich meine Kinder ausgesucht und wir kennen die Geschichte unserer Hühner.
Mein Disclaimer.
Und das ist schon mal ein Disclaimer. Und habe dann aber ganz viel drumherum erfunden und die Geschichte auch stark verändert. Mhm. Und es ist auch noch ein kleiner Anteil von dem ursprünglichen Mausritter-Ding mit drin, so ein bisschen, was Setting angeht, aber eigentlich fast gar nichts mehr. Und dann habe ich angefangen, das zu schreiben. Das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Und jetzt bin ich fertig geworden und das war irgendwie auch schön.
Und ich bin ganz geehrt und ich bestimmt auch alle Leute, die zuhören, das jetzt einmal hören zu können.
Ja, weltexklusiv.
Weltexklusiv.
Die Mäuse von Wippingen.
Unveröffentlicht.
Band 1, der Ruf des Donnerfuchses. Die Mäuse von, ist nur ein Arbeitstitel.
Von Wippingen.
Die Mäuse von Wippingen, okay. Band 1, der Ruf des Donnervogels. Kapitel 1, von oben. Solima träumte vom Geruch des Sommers, als sich ein einzelner Tropfen vom Holzbalken über ihrem Bett löste. Er traf die Spitze ihrer empfindlichen Schnurrhaare. Solima schreckte auf und fand sich in einer Welt wieder, die gar nicht nach Sommer roch. Erst verwirrt, dann verärgert sah sie sich um. Überall standen Töpfe und Eimer, die den Regen fingen, der aus den Dachritzen drang. Ein weiterer Tropfen fiel ihr direkt auf den Kopf. Zumindest ihr Bett war bisher trocken geblieben. Solima hatte ihre Ungeduld im Griff gehabt, aber jetzt reichte es ihr. »Mausi Bertus«, rief sie in den leeren Raum. Der Disclaimer ist durchaus notwendig gewesen. Doch so laut, dass er es hören musste. Mausibertus war immer vor ihr wach. Keine Antwort. Stattdessen bemerkte sie erst jetzt das dumpfe Klopfen von oben. Sie warf ihren Regenschutz über und öffnete die Tür. Sofort ergoss sich ein Rinnsal in die Hütte und machte sie noch ungemütlicher. Draußen war es schlimmer. Es hatte nicht bloß durchgeregnet, es hatte sich verstärkt. Der Regen hatte alle Farben verschluckt und es roch intensiv nach Erde. Sie sprang über einige Pfützen und drehte sich um. Der Lehm lief die Hauswand herunter, die Balken und Latten hatten sich dunkel verfärbt und schienen schwer auf ihr Zuhause zu drücken. Sie erspähte ihn, oben auf dem Dach, hinter dem fallenden Vorhang aus Wasser. Mausibertus. Er hatte ein paar Bretter bei sich und eine Menge Werkzeug. Es würde nichts nützen, ihn durch das Geprassel zu rufen. Als ihr Blick auf sein eigenes Haus fiel, erfüllte sie ein Entsetzen. Es war in sich zusammengefallen. Das Dach lag im Haus und die Wände lösten sich vor ihren Augen auf. Vor der Tür lag ein Haufen Gerümpel unter einem großen Metallstück. Das brennende Gefühl von Scham stieg in Solima auf. Eben noch war sie schrecklich wütend auf ihn gewesen, weil er sich seit Tagen um ihr Dach kümmern wollte. Offenbar hatte er es nach besten Kräften getan, zulasten seines eigenen Hauses. Sie hat es nur nicht bemerkt, weil sie zu vertieft in ihr Studium gewesen war. Sorge erfüllte die großgewachsene Maus mit dem weißen Fell. »Mausibertus! Mausibertus, komm da runter! Das ist zu gefährlich!« Wie zu erwarten war, konnte sie durch den Regen nicht hören, konnte er sie durch den Regen nicht hören. Sie stapfte auf die Leiter zu, die schief an ihrem Haus lehnte, und kletterte die ersten Sprossen hoch. Noch bevor sie bei der Hälfte war, rutschte sie an dem klitschnassen Holz ab und plumpste in den Matsch. Solima öffnete die Augen und erblinzelte Mausibertus' Kopf, der vom Dach auf sie heruntersah. Solima, warum kletterst du die Leiter hoch? Das ist viel zu gefährlich. Solimas Rücken schmerzte, doch seine Arglosigkeit amüsierte sie, sodass sie es kaum bemerkte. Kannst du aufstehen? Warte, ich komm runter. In einer einzigen Bewegung rutschsauste die kleine Tüftlermaus vom Dach und landete direkt neben Solima. Sie rappelte sich auf und sah ihn fragend an. »Geht's dir gut?«, fragte er, doch sie konnte sehen, dass er gedanklich wieder dabei war, irgendein Problem zu lösen. »Das fragst du mich? Dein Haus liegt in Trümmern und du flickst mein Dach?« Es klang leider mehr wie ein Vorwurf als wie die Reue, die sie ausdrücken wollte. »Du hattest mich doch darum gebeten. Mein Haus war ohnehin nicht mehr zu retten. Zu viel Flickschusterei, das rächt sich wohl.« »Ach, Mausibertus.« Manchmal blieb nichts anderes zu sagen. »Warst du schon im Dorf? Vielleicht ist jemand in Gefahr.« »Nein«, murmelte Mausibertus und schien sich ertappt zu fühlen. »Ich war vertieft in meine Arbeit.« »Und ich in meine. Ich habe gar nicht bemerkt, was du für mich getan hast.« Sie sah an ihm vorbei und glaubte, Teile seiner Küche auf ihrem Dach zu entdecken. »Was?« Sie entschied sich, keine weiteren Fragen zu stellen. »Das muss jetzt aufhören. Wir müssen das Problem bei der Wurzel anpacken. So ist auch mein Haus nicht zu retten.« »Regen hat keine Wurzeln«, sagte Mausibertus. »Und wenn es erstmal aufhört?« Solima schüttelte den Kopf. »Das glaubst du doch selbst nicht. Das ist kein normaler Regen.« Mausibertus zuckte mit den Schultern. »Ob normal oder nicht, wie stoppt man Regen?« Solima legte ihre Stirn in Falten und stürmte zurück ins Haus. Das Tropfen über ihrem Bett hatte aufgehört, aber wie lange noch? »Wir können uns auf jeden Fall nicht verkriechen. Wir gehen zum Marktplatz und schauen, was die anderen tun.« Während sie sprach, wühlte sie zwei Regenschirme hervor. Mausibertus sah nach oben und zögerte, doch Solima stand bereits in der Tür und drückte ihm einen Schirm in die Pfote. »Komm jetzt«, sagte sie, und legte dabei so viel Wucht in ihre Stimme wie nötig war, um ihn von seiner Arbeit loszureißen. Die kleine graue Maus stapfte ihr hinterher durch den stärksten Regen, den Wipping je erlebt hätte. Kapitel 1 zu Ende.
Apokalyptisch.
Apokalyptisch?
Ja.
Wird noch viel schlimmer.
Aber süß.
Bisweilen dark.
Ja.
Das Buch.
Okay.
Wie lange hat das gedauert?
Wir sind jetzt bei 7 Minuten, inklusive Vorgeplänkel.
Hast du das Gefühl, ein zweites Kapitel ist noch drin, weil da wird jetzt die dritte Hauptfigur vorgestellt?
Und ist ungefähr gleich lang?
Ja.
Ja, dann hau doch nochmal einen raus.
Kapitel 2, von unten. Nuri träumte davon, ein Wurm zu sein. Wenn man ein Wurm ist, sieht man nichts, aber man spürt eine Menge. Die Reibung der groben Erdkörner, den Widerstand der Steinbrocken, den Druck von oben, ihren eigenen Körper. Sie roch die Erde schwer und frisch zugleich. Und sie hörte ein Gluckern. Nuri wachte auf, ohne die Augen zu öffnen. Sie lauschte und dachte nach. Nuri war kein Wurm, sondern eine Maus. Aber das Geräusch war falsch. Halb aufgewacht versuchte sie angestrengt zu verstehen, in welcher Situation sie sich befand. Das kenne ich sehr gut. Das ist sehr autobiografisch.
Bist du das?
Nee, ich bin nicht Nuri. Und was daran seltsam war. Es dämmerte ihr nur langsam, doch als ihr klar war, dass sie ihren Mäusekörper auch bewegen konnte, fuhr sie hoch. Sie war bei der Arbeit eingeschlafen. Ihre Höhle lag tief unter der Erde und der Raum wurde nur vom fahlen Schein ihrer letzten Kerzen erhellt. Der Laternenpilz stand neben dem unbenutzten Bett und war seit Tagen erloschen. Diese zauberhaften Pilze wuchsen im weiter entfernten Mooshain und Nuri hatte das große Glück gehabt, ein besonders schönes Exemplar gefunden zu haben. Normalerweise reicht es, die Laterne jeden Tag für eine Weile nach draußen zu stellen. Doch die dichten Wolken und der unaufhörliche Regen hatten so wenig Sonnenkraft durchgelassen, dass das Leuchten gänzlich verloren war. Noch immer etwas benommen taperte sie durch den Raum. Als erstes bemerkte sie, dass der Boden unter ihren Füßen leicht nachgab. Jeder Schritt hinterließ eine kleine Mulde. Dann hörte sie es wieder, das Gluckern aus der umgebenden Erde, aus der sonst das beruhigende Wühlen ihrer Würmer drang. »Wurmis?« Ihre Stimme klang matt. Etwas stimmte ganz und gar nicht. Nuri atmete tief ein. Die Luft war schwer, erdig. Die Wände waren seltsam ruhig. Dafür drang von oben ein gedämpftes, aber wildes Schlagen und Klopfen. Mit einer Pfote berührte sie vorsichtig die Wand und wich erschrocken zurück. Sie war komplett durchnässt. Hastig lief sie hinüber zu ihrer Arbeitsstelle und holte das Säckchen mit dem Obststaub, um es auf die Erde aufzutragen. Für gewöhnlich müsste sie nicht lange warten, bis die Würmer von dem köstlichen Pulver angelockt wurden. So konnte sie die Tiere einsammeln, studieren und kreuzen. Nuri ahnte, was passiert war, und doch wartete sie, vergeblich. Erneut übte sie etwas Druck auf die Wand aus, doch anstatt der Würmer drang Wasser aus den fein gegrabenen Tunnelöffnungen wie aus einem schweren Schwamm. Es rann die Wand hinab und verschmierte den Obststaub. Nicht gut, nicht gut, ganz und gar nicht gut. Sie wirbelte herum und durchwühlte ihre Schränke, bis sie eine Schaufel fand, mit der sie in den Boden stach und panisch begann, ein Loch zu buddeln. Kaum hatte sie die festgetretene Erde durchstochen, floss Wasser nach oben. Jetzt schoss die Angst in ihr hoch. Nuri eilte in regenfeste Kleidung und kletterte durch den Schacht zur Oberfläche. Sie musste etwa 50 Sprossen erklimmen, weshalb sie oft tagelang unten blieb. Dort waren die Bedingungen für ihre Arbeit am besten. Je näher sie dem Ausgang kam, umso glitschiger wurde die Erde. Als sie endlich die Luke aufstieß, stockte ihr der Atem. Sie war zuletzt vor 3 Tagen hier oben gewesen, um den Pilz aufzuladen. Das schlechte Wetter hatte in ihr den Arbeitseifer geweckt. Regen bedeutete aktive Würmer und aktive Würmer bedeuteten Arbeit. Doch was sie nun sah, war zu viel des Guten. Sie erkannte die Umgebung kaum wieder. Felder waren überschwemmt, die befestigten Pfade nicht mehr auszumachen. Die Tropfen schlugen mit Gewalt in die Erde ein. In den letzten Tagen hatten die kleinen Helfer viele neue Tunnel an der Oberfläche gegraben. Der Boden um ihre Höhle war also so durchlöchert wie ein köstlicher Käse. Ihr Zuhause musste inzwischen von Wasser und Schlamm umgeben sein. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Wände, die Decke, der Boden unter dem Druck kollabieren würden. Nuri! Hier drüben! Nuri wurde aus ihren Gedanken gerissen. Das war Solima. Sie konnte sie hören, aber zunächst nicht sehen. Die Tropfen liefen vor ihren Augen herunter. Dann erblickte sie 2 Regenschirme, die zwischen den Pfützen und Bächen auf sie zuhopsten. »Hilfe! Kommt schnell her!« Den Versuch, den Hang hinabzugehen, gab sie schnell auf und entschied sich dafür zu rutschen. Wäre die Situation eine andere, es hätte ihr bestimmt Spaß gemacht. Die 3 Mäuse trafen sich am Schuppen, in dem die Gartengeräte aufbewahrt wurden. Das Dach trotzte dem Regen. Mausibertus schüttelte sich das Wasser aus dem Fell. »Mausibertus, Solima, es ist furchtbar. Meine Würmer haben sich tiefer in die Erde verzogen. Die Höhle steht kurz vor dem Einsturz.« Solima zog eine Augenbraue hoch. »Nuri, es regnet nicht nur über deinem Haus. Ganz Wipping schwimmt davon. Mausibertus' Haus ist eine Ruine. Wo warst du die letzten Tage?« Nuri starrte Solima einen Moment an, als hätte sie die Worte gehört, aber nicht begriffen. »Die Würmer, Solima, verstehst du nicht? Wenn sie verschwinden, können wir unsere Felder nicht mehr umgraben. Das betrifft nicht nur uns. Auch Farnfurt und Tropftal benutzen sie.« Wipping, Tropftal und Farnfurt waren im ganzen unteren Stromtal für ihr hochwertiges Getreide und das prächtige Gemüse bekannt. Kaum jemand wusste, dass es Nuris fleißige Helfer waren, die die Erde auf den Feldern so wunderbar durchwühlten und optimale Bedingungen für den Ackerbau schufen. Solima zeigte auf Mausibertus. »Ich habe schon Mausibertus von seiner Arbeit wegzerren müssen. Sieh dich um. Wenn wir nichts tun, haben deine Würmer keine Felder mehr, die sie durchwühlen können. Ohne Wege können wir nicht handeln, ohne Häuser nicht leben. Soll ich weitermachen oder kommst du mit?« Nuri blieb wie versteinert stehen. Erst jetzt kam die Information bei ihr an. Sie schluckte und sah Mausibertus an. »Dein Haus ist zerstört?« Nuri kannte Mausibertus seit langer Zeit und wusste, was seine Werkstatt und sein Zuhause ihm bedeuteten. Er war in Wipping geboren und hatte es selbst gebaut. Als Solima aus der Stadt hergezogen war, hatte er ihr ein 2. noch schöneres Haus daneben gesetzt. Und doch wirkte er so ausgeglichen wie immer. Er schien fast fröhlich. Mausibertus zuckte mit den Schultern. »Was kaputt ist, kann man reparieren. Aber Solima hat recht. Der Regen scheint nicht aufzuhören. Ich will nicht immer nass werden, wenn ich arbeite.« Das schien gerade tatsächlich sein größtes Problem zu sein. Nuris Gesicht wurde lebendiger. »Ihr habt recht, wir müssen etwas tun, aber wartet kurz.« Sie rannte zurück zu ihrer Luke, nicht ohne mehrfach wegzuglitschen, und schaffte es schließlich zurück in die Höhle. Das eben gebuddelte Loch war verschwunden und einer größeren Pfütze gewichen, die sich langsam im Raum ausbreitete. Sie packte ihren größten Rucksack bis oben hin voll. Papiere, Pasten, Pulver und kleingehackte Gemüsereste, Samen und eine Tasche mit Geräten. Schließlich griff sie auch ein Regenschirm und ihre Schirmmütze und legte das Marmeladenbrot von gestern Abend hinein. Das Marmeladenbrot ist eine Erfindung meiner Tochter und es ist wichtig, dass das immer unter der Mütze ist.
Klar.
Es passte perfekt wie die Mütze auf Nuris Kopf. Eilig huschte sie die Leiter hinauf und blickte ein letztes Mal zurück in den tiefen Schacht. Schwermut erfüllte sie, doch wieder waren es Solimas durchdringende Rufe, die eine Maus in die Realität zurückholten. »Nuri, wir müssen zur Eiche!« Nun waren es 3 Mäuse, die sich auf den Weg zum Dorfzentrum machten, vorbei an den Getreidefeldern und der alten Schule, in der Hoffnung, dass irgendjemand anderes eine Antwort darauf hatte, wie sich ihr Dorf vor dem Untergang schützen konnte.
Und jetzt gehen sie zu dritt da durch.
Jetzt gehen sie zu dritt zum Dorfzentrum.
Und treffen noch mehr Leute?
Ja, das ganze Dorf. Also hoffentlich. Hoffentlich hat es jemand überlebt. To be continued.
To be continued.
Kapitel 3 heißt Der Käfer.
Oh.
Es gibt insgesamt 25 Kapitel.
Wie hieß das erste nochmal?
Von oben.
Von oben, von unten. Der Käfer.
Kapitel 4 heißt von überall.
Süß. Und irgendwie ganz zauberhaft mit einer Ernsthaftigkeit dahinter. Und einer Tendenz, dass du offensichtlich gerne neue Figuren einführst, während sie schlafen und träumen.
Oder das zieht sich noch durch.
Ja?
Es gibt insgesamt 4 Kapitel, die damit anfangen, dass eine Maus schläft.
Und irgendwie sich irgendwo anders hinwähnt.
Ja.
Ja, schön. Und ist das jetzt vorstellbar, dass du das weiter vorliest? Eigentlich hast du mal gesagt, ich darf es vorlesen.
Stimmt. Mit deiner Hörbuchstimme.
Hm.
Es gibt auch noch ein Tier, das nach dir benannt ist.
Über Bande.
Über Bande spielt sogar im Nachhinein. Weil ich ja so ein Statistikfan bin, habe ich am Ende die Vorkommnisse der einzelnen Figuren gezählt. Und die 3 Hauptfiguren sind tatsächlich ziemlich gleichmäßig. Ich glaube, zwischen 2 von denen ist nur ein Vorkommnis Unterschied bei 380 Nennungen, was mega weird ist. Es gibt nicht so richtig.
Hast du eine Excel-Tabelle dafür aus?
Ich habe einfach eine Liste dafür gemacht. Und die nach dir benannte Figur ist, glaube ich, die auf Platz 4 oder 5.
Mhm.
Also du spielst eine wichtige Rolle.
Wie in deinem Herzen, so genau. Ungefähr im Mittelfeld.
Genau, Platz 4 bis 5. Nach meiner Familie, hey.
Hey, den Platz nehme ich.
Ja, genau. Und das ist, ich arbeite gerade die Kapitel nochmal durch und schreibe nochmal um und kletter nochmal.
Mhm.
Mit der Kenntnis des gesamten Buches. Ich bin jetzt bei 6 oder 7 und danach, wenn alles fertig ist, will ich das irgendwie nochmal drucken.
Cool.
Und dann Band 2 schreiben.
Und hast du das dann, also bist du so einfach, also hast du drauf losgeschrieben? Also hast du gedacht, okay, jetzt fange ich mal mit den Figuren an und dann kommt die dazu und dann passiert das und die gehen dahin und treffen die Leute und so beim Schreiben sozusagen dich so treiben lassen oder hast du dir das so vorher überlegt? Und also Verlängerung der Frage, hast du dann im Nachhinein nochmal in alten Kapiteln so Sachen anpassen müssen, damit sie zu den späteren Vorkommnissen passen?
Wenig, aber ja, das mache ich vor allen Dingen jetzt gerade. Mhm. Manchmal setze ich schon so einen kleinen Samen oder erwähne schon mal was. Oder ich habe zum Beispiel jetzt die anderen Dörfer schon erwähnt, die später eine Rolle spielen. Das war vorher nicht so ganz so angelegt. Und der große Vorteil, weshalb ich überhaupt in der Lage war, überhaupt irgendwas zu schreiben, war, dass ja schon so ein bisschen die Welt existiert hatte. Also alles, was in dem Dorf passiert, haben wir nicht erzählt, sondern... Spoiler, die 3 Mäuse müssen irgendwann aufbrechen, um etwas gegen diesen Regen zu unternehmen.
Na klar.
Und in der Geschichte, die wir erzählt haben, ist der Regen gar nicht vorgekommen, sondern die sind einfach aufgebrochen aus Gründen und haben dann ein Abenteuer erlebt.
Ja.
Und ich habe aber jetzt, brauchte eine Motivation dafür, dass es losging und habe diesen sinnflutartigen Regen erfunden, der alles zu verschlingen droht. Und dadurch hatte ich aber schon so eine Grobstruktur der Geschichte und dann ist es aber einfach sehr viel beim Schreiben gekommen. Und das ist wirklich spannend, wie viele Entscheidungen, also wie hoch die Entscheidungsdichte ist, zu sagen, wo steigt das Kapitel ein? Was sehe ich? Wo breche ich die Szene ab? Wann mache ich einen Wechsel woanders hin? Aus wessen Perspektive erzähle ich? Bin ich bei Mausibertus im Kopf oder bei Solima? Und das sind halt so viele verschiedene Entscheidungen und tatsächlich... Je mehr ich geschrieben habe, desto schneller kam es mir und desto einfacher war es zu sagen, die Figur muss jetzt handeln, das ist jetzt passend, das kann jetzt hiervon übernommen werden, hier könnte ein Konflikt entstehen, weil die unterschiedliche Interessen haben oder so.
Und kannst du das nachvollziehen, was Stephen King schon sehr häufig gesagt hat, dass
er... Ich denke, Stephen King und ich, wir sind...
Naja, also dass er halt gesagt hat, dass es oftmals so ist, wenn er so Geschichten schreibt, da hat er dann so, auch so eine grobe Idee, wo er hin möchte und wer da so eine Rolle spielt und so und dass sich das dann auch häufig erst beim Schreibprozess so richtig ausbildet und er immer wieder betont, dass er manchmal selber davon überrascht ist, wie Figuren handeln.
Ja, also es ist wirklich ohne Witz, also es ist halt einfach so eine Art Kindergeschichte und es ist so, aber überhaupt sich so eine Welt und so eine Geschichte auszudenken, ich habe ganz interessante Erfahrungen bei diesem Prozess gemacht, was genau solche Sachen berührt, zum Beispiel, dass man irgendwann seine Figuren so gut kennt, dass man eine Situation hat und man weiß, wie sie reagieren. Ja. Und ich hatte zwischendurch die Situation, dass ich sage, ich möchte gerne wissen, wie mein Buch weitergeht. Süß. Deswegen möchte ich es gerne weiterschreiben, ja, weil dann werde ich es erfahren.
Ja.
Und cool. Es war relativ einfach. Mhm. Also es war ein aufwendiger und aufwühlender Prozess teilweise auch. Und ich habe ganz viel darüber nachgedacht zwischendurch. Aber rauszufinden, was passiert, ich hatte manchmal, das waren auch Sachen, die ich dann mit der KI besprochen habe, manchmal hatte ich so technische Probleme. Dass ich gesagt habe, es gibt jetzt hier ein Problem und ich weiß, die müssen jetzt losfahren, aber eigentlich kann niemand fahren, weil es ist ein viel zu krasser Regen. Ich brauche eine technische Lösung dafür, wie sie jetzt diesen Fluss bändigen können. Und dann habe ich so ein paar, wie man sonst hätte man früher, hätte man ewig recherchiert für sowas und Interviews geführt, da wären Bibliotheken, jetzt frage ich eine KI und habe richtig geile Ergebnisse bekommen. Mhm. Oder wie sieht so eine Landschaft nach so einem Regen aus? Oder was passiert, wenn ein versumpfter Fluss plötzlich wieder Wasser führt oder solche Sachen?
Ja.
Geil. Ganz viel gelernt habe ich dabei.
Ja, cool. Ich möchte einfach, weil es thematisch und von der Art und von der Atmosphäre auch einfach so gut passt, das habe ich hier beim letzten Mal schon gesagt, als wir uns gesehen haben, an der Stelle den Film Flow nochmal empfehlen, weil der so, ich sag mal, einen ähnlichen Anfang hat. Oder es ist eine Katze und keine Maus. Aber auch da großer Regen, Apokalypse und man muss losziehen, um sich irgendwie zu retten. Das ist sehr, sehr ähnlich. Und was mich auch ein bisschen, woran ich erinnert wurde, war das Buch oder das Hörbuch Der Spurenfinder von Marc Uwe Kling. Mhm. Da geht es nicht um Mäuse und auch nicht um Regen und Apokalypse, aber da ist, das ist halt auch so eine Jugend-Fantasy-Geschichte, die er auch mit seinen beiden Zwillingstöchtern gemeinsam geschrieben hat. Also, und die haben sich halt in diesem Prozess auch die ganze Zeit immer zusammen hingesetzt und überlegt, okay, was soll passieren, wo wollen wir hin, wie sind die Figuren, wo ist jetzt der Fokus drauf? Und er hat es dann halt, glaube ich, primär geschrieben, aber die haben halt die ganze Zeit das zu dritt entwickelt. Mhm. Und das ist halt auch so eine fantastische Fantasy-Welt mit ganz vielen bestimmten Orten, bestimmte Regeln und was weiß ich, Religionen, die da so herrschen, ja, und die werden auch auf so eine ganz, jetzt nicht ganz kindliche, aber eher so jugendliche Art eingeführt und da auf dieser, vor diesem Hintergrund ist es so eine Art kleine Kriminalgeschichte, die da erzählt wird. Da wurde ich gerade dran erinnert und das ist was sehr Positives, weil ich großer Fan vom Spurenfinder bin. Das ist ein ganz tolles Buch.
Cool, das freut mich. Ja. Ja, das, was du eben meinst, ist ja auch noch das einmal sozusagen so ein bisschen das Genre, also das ist eine Detektivgeschichte oder ein Abenteuer, aber dann hast du auch noch sowas wie, ich muss mir halt Gedanken dann plötzlich machen um Geografie.
Mhm, genau.
Und um auch so ein bisschen Law und Geschichte und Organisationsformen dieses Dorfes, ja, weil das ist zwar am Ende, ist es nur eine Geschichte über Mäuse, die ein Abenteuer erleben, aber damit es irgendwie glaubwürdig ist, braucht man schon ein Gefühl dafür, wie sieht es da aus?
Ja.
Wer trifft da eigentlich die Entscheidung?
Ja, ja.
Voll geil.
Dazu hat Marc-Uwe Kling in seinem tollen Podcast vom Schreiben und Schreddern, von dem ich schon oft erzählt habe, auch gesagt, dass er mal den Tipp bekommen hat, ich glaube von Walter Mörs himself. Gordon! Gordon! Kater Gordon! Hallo! Entschuldigung. den Tipp bekommen hat, wenn du dir so eine Fantasy-Welt erschaffst, Übernatürlichkeit ist okay, lass die Finger von Magie. Weil in dem Moment, wo in einer Welt Magie existiert, hat eigentlich nichts mehr so eine richtige Bedrohung. Mhm. Weil mit Magie theoretisch jedes Problem einfach zu lösen ist. Deus Ex Machina.
Naja, aber das stimmt ja, das ist ja wie mit Science Fiction oder so, das heißt auch Magie. Bei Magie kannst du es ja auch haben, das hat ja auch...
Ja, also
Harry Potter hat das ja auch versucht zu lösen. Ich weiß nicht, ob das Harry Potter ein gutes Beispiel ist, aber du kannst ja sehr klare Regeln machen.
Genau.
Unkontrollierbarkeit, rares Wissen, Gatekeeping, genau,
whatever. Diese klaren Regeln sind aber halt dann das Entscheidende. Ja. Und nicht so eine einfach theoretisch irgendeine Figur ist so mächtig und kann mit einem Fingerschnips theoretisch jede Problemlage lösen, dann wird es irgendwie beliebig und generisch und langweilig.
Genau, kein Superheldentum, wo sie sich alle immer gegenseitig, das ist ja auch dieses Nerf-Ding, ne? Irgendwann hast du den super krassen Superhelden und im nächsten Kampf verliert er kläglich gegen irgendwas. Das ist super schwierig zu balancen. Ich habe Magie in der Welt und ich setze sie aber sehr spärlich ein. Das ist eher sowas, was aus Mäusesicht nicht so ganz verstanden wird und irgendwie muss damit umgegangen werden. Das ist wirklich einfach so eine... Aber auch sowas wie dann so diesen Laternenpilz. Ja, wie beleuchten die eigentlich ihre Sachen?
Ja,
keine Elektrizität.
Ganz besonders süß.
Und dann kann man aber halt so eine Pilz erfinden, der halt sich auflädt und dann geil Licht abgibt.
Ja.
Und das entsteht halt nicht daraus, dass ich denke, ich will einen geilen Laternenpilz haben, sondern dass ich mir überlegt habe, wie es Nuri, die da unten in ihrer Höhle drin ist, so Kerzen, fand ich irgendwie nur Kerzen, fand ich blöd.
Ja.
Ja.
Und wie kriegt sie die auch an als Maus?
Ja, das ist sowieso ein Problem. Ich habe am Ende musste ich überall Hände durch Pfoten ersetzen, wo ich von Händen geschrieben habe, Suchen ersetzen. Und vieles, was die so machen als anthropomorphe Tiere, ist mit so Pfoten einfach nicht glauben. Ja, dieses Basteln und Bauen und
so. Der opponierbare Daumen ist schon eine gute Möglichkeit, Sachen zu erschaffen.
Ist Suspension of Disbelief schon gefragt.
Ja, ist gut. Okay, ja, vielen Dank.
Ja, danke auch.
Dass du das geteilt hast.
Zuhören.
Wann auch immer du mehr davon bieten möchtest.
Ich weiß nicht, ob ich das Ganze im Podcast
machen möchte.
Ich wollte eigentlich nur mal ein bisschen teilen von diesem Prozess.
Weil ja.
Du kannst es gerne einfach lesen.
Ich habe auch darum gebeten, überhaupt davon irgendwie mal was zu hören oder zu lesen. Das hast du jetzt hiermit einmal erfüllt. Deswegen danke und ich würde es sehr gerne lesen. Vielleicht, wenn ich mit meiner Masterarbeit fertig bin. Mhm. Aber dann bin ich sehr...
Dann bin ich auch durch mit der Überarbeitung.
Sehr gerne dabei. Cool. Dann danke auch fürs Zuhören da draußen. Hast du noch was zu sagen dazu?
Wir müssen uns nur noch verabschieden.
Ja, auch aus so einer kleinen Snippet?
Ja, klar.
Na klar, okay. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, gehabt euch wohl und
Cowabunga! Cowabunga.